genauso wichtig. Es müssen sie irgendwie die richtigen, eben wie Tinder, finden. Und das passiert eben nicht so oft. Aber wenn es passiert, dann, also genau, das sind die fast wie verliebte Pärchen. Boah, ich würde so gern Landwirt werden. Wie geht das? Und so ist eigentlich das entstanden. Und dann haben wir mal geschaut, okay, gibt es überhaupt Landwirte, Landwirtinnen, die eine Nachfolge suchen?
Herzlich willkommen bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Ich bin heute zu Gast in einem Büro im ersten Bezirk am Ring in Wien. Ganz ungewöhnlich für das Thema, oder ein ungewöhnlicher Ort für das Thema, über das wir heute reden. Liebe Julia Moser, danke, dass ich bei euch sein darf. Wir sind da im Büro der Perspektive Landwirtschaft. Ist es quasi, ihr seid ein Verein, ist das sowas wie ein betriebliches Tinder für die Landwirtschaft?
Ja, so wird es oft gesehen. Ich glaube, so kann man es auch gut sehen. Wir haben genau so eine Matchmaking-Plattform für Landwirtinnen und Landwirte und Menschen, die Landwirtinnen werden wollen oder schon sind. Genau. Und die können dort ein Profil erstellen wie auf Tinder und sich finden.
Warum braucht so einen Verein? Also ich meine, ich kann mir die Frage ein bisschen selbst beantworten vorweg, weil in den letzten, glaube ich, 30 Jahren hat sie in Österreich die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe halbiert, ungefähr. Das ist eine ganz exakte Zahl. Gehen wir davon aus, dass in 30 Jahren gar niemand mehr Bauer oder Bäuerin ist? Braucht man quasi neue Menschen, die Landwirte werden wollen? Oder warum, was ist der Auslöser eures Vereins gewesen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, der Auslöser war auf der anderen Seite. Und zwar nicht, dass eben Landwirte keine Nachfolge haben, was wir ja mittlerweile wissen. Das ist einer der Hauptgründe, warum Höfe aufgeben. Sondern weil Studierende von der BOKU sich gedacht haben, boah, ich würde so gern Landwirt werden. Wie geht das? Und so ist eigentlich das entstanden. Und dann haben wir mal geschaut, okay, gibt es überhaupt Landwirte, Landwirtinnen, die eine Nachfolge suchen? Und ja, da ist man drauf gekommen, ja, die gibt's. Und so ist der Verein gegründet worden.
Okay, die Grundfrage ist sehr schön. Wie geht es? Also die Frage an dich, wie geht es, wenn ich jetzt sage, ich möchte gern Bäuerin werden?
Ja, mal einerseits braucht man natürlich eine Ausbildung und oder man kommt eben von einem Betrieb, genau, landwirtschaftlicher Facharbeiter oder BOKU, Agrarwissenschaften, Studium.
Das brauche ich, um zu wissen, wie es funktioniert, oder es ist auch eine Voraussetzung, dass ich einen Betrieb übernehmen kann, also jetzt rechtlich sozusagen abgeprüft.
Genau, ist auch eine Voraussetzung. Genau. Und dann kann man einen Betrieb übernehmen und da muss man auch die passenden finden. Und ja, warum gibt's uns? Ich glaube, dass viele Menschen, die eine Nachfolge suchen, in peripheren Regionen irgendwo im ländlichen Raum leben. Und wie finde ich die jetzt? Und dann gibt's auf der anderen Seite eben Menschen aus der Stadt oder weichende Erbinnen, die vielleicht ja nicht ums Eck wohnen. Und deswegen braucht's so eine Plattform.
Ich habe vor einigen Jahren für unseren ersten Podcast über den Tellerrand, damals ist immer noch online zu hören, besucht einen Bauer im Maltertal in Kärnten, der ist Hufschmied, Milchbauer und unterrichtet an einer landwirtschaftlichen Fachschule in Kärnten. Und der hat damals schon erzählt, er hat immer mehr Schülerinnen und Schüler, die nicht von einem elterlichen Hof kommen, sondern Quereinsteiger eben sind, wie ihr offensichtlich auch viele Interessentinnen habt. Ist das ein sehr neues Phänomen oder gab es das immer schon?
Quereinsteigerinnen? Mhm. Also ich denke, es hat schon immer Menschen gegeben, natürlich, die in die Landschaft eingeheiratet haben und sozusagen quer eingestiegen sind.
Okay, aber das ist dann irgendwie familiäre Verbindung.
Genau, das ist eine familiäre Verbindung, ja, genau. Ich denke, dass die Nachfrage in die Landschaft einsteigen schon gestiegen ist. Also, aber so genau, ob es das jetzt historisch müsste man auch schon.
Es könnte, wahrscheinlich ein Phänomen der Zeit oder der jüngeren Zeit geschuldet, dass wir uns auch immer mehr mit Erzeugung von Lebensmitteln beschäftigen, oder? Also es ist ein großes Thema, polarisiert sehr, wir kriegen es mehr mit, man schaut mehr in Betriebe rein, es gibt taktoffenen Hoftür, Stalltür, keine Ahnung. Man kommt auf den Geschmack und wahrscheinlich stellt man sich teilweise der Werbung sei Dank und der romantisierten Darstellung sei Dank oftmals eben sehr romantisch und idyllisch, wobei idyllisch muss ja nichts Schlechtes sein für einen Arbeitsplatz, aber sehr schön vor, das bewusst jetzt sehr betont. Warum will jemand Landwirt werden und freiwillig in Kauf nehmen, dass man um, weiß ich nicht, 5 in der Früh jeden Tag aufsteht, keinen Urlaub hat, jetzt bediene ich mal alle Klischees, die es gibt, rund um die Uhr arbeiten muss und von den Tieren abhängig ist, der Tagesablauf immer von einem anderen bestimmt wird oder von der Natur, vom Wetter bestimmt wird, man möglicherweise die ganze Ernte verliert und. Ich meine, das ist ja eigentlich nichts, was wahnsinnig erstrebenswert ist, oder?
Ich denke, das ist ganz Geschmackssache. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die irgendwie eine sinnstiftende Tätigkeit machen wollen, die irgendwie draußen sein wollen, die mit den Jahreszeiten arbeiten wollen, die eben nicht am Bürosessel sitzen wollen. Das ist nämlich auch ungesund, nicht nur quasi körperlich tätig sein. Und ich glaube, viele Menschen sehnen sich auch irgendwie zurück nach dem von, was sagen wir mal, alle wollen unabhängig und frei sein, aber irgendwie sind wir alle voneinander abhängig und auch diese quasi dieses, sag mal, Sein mit der Natur, mit den Jahreszeiten. Ich glaube, das ist einfach, das gibt für Menschen auch Bedeutung und ja.
Habt ihr mehr Interessentinnen, die jetzt aus einem sehr städtischen Umfeld kommen und sagen, ich möchte gerne einen Betrieb übernehmen? Oder ist es ganz bunt gemischt? Wer kommt zu euch?
Es ist bunt gemischt, sehr bunt gemischt. Wir haben einen Teil, die sind genau die, von denen du gerade gesprochen hast, die eine sehr utopistische Vorstellung haben von der Landwirtschaft. Dieser recht kleine Teil, dann gibt es einen größeren Teil an Quereinsteigerinnen, also die quasi von der BOKU kommen, also
über die Ausbildung und Zugang zum Thema kriegen.
Genau, oder halt in einer landwirtschaftlichen Schule waren, auch Menschen vom Land eben dann. Und dann gibt es noch die weichenden Erbinnen, die sind natürlich auch eine sehr große Gruppe, die selber daheim keinen Hof übernommen haben.
Eine zweite Gruppe, die interessant ist, weil die hätten ja zu Hause den Betrieb, aber da übernimmt traditionell immer der älteste Sohn immer noch in vielen Betrieben. Oder genau. Vielleicht auch die älteste Tochter mittlerweile, weiß ich nicht, wäre interessant.
Oder der jüngste Sohn.
Okay, aber auf jeden Fall irgendeiner der Kinder oder übernimmt. Alle anderen müssen quasi weg, das ist doch nur sehr traditionell. Gut, die haben ja aber, die wissen ja, worauf sie sich einlassen. Wie leicht ist es für die, auf einen anderen Hof zu gehen?
Leichter. Also leichter wie für Menschen, die eben keinen landwirtschaftlichen Hintergrund haben, einfach weil die auf der Landwirtschaft aufgewachsen sind und die Übergebenden, die in dem Fall die Nachfolge suchen, einfach das Gefühl haben, die wissen, wie hart diese Arbeit ist, die haben das schon gemacht, die sind mit dem aufgewachsen und die können das auch.
Kann sein, dass das genau auch das Problem ist. Die wissen, du hast gerade gesagt, die wissen sozusagen, wie man das und das angreift, wie man das tut. Die kennen um die Härte der Arbeit. Ist das nicht mit der Grund, warum so viele aufhören und warum so viele Höfe schließen müssen? Weil ich damit aufwachse, von klein auf, mit harter Arbeit, mit viel Arbeit, Eltern, die dauernd arbeiten müssen, die mir dauernd sagen, wie beschwerlich es ist. Das ist ja nicht wahnsinnig einladend, motivierend, selbst dann, wenn man erwachsen ist, das zu übernehmen. Das heißt, es hören viele auf und gehen. Viele finden, kein Nachfolger, müssen dann zusperren, wenn die Älteren, quasi die ältere Generation in Pension geht. Und auf der anderen Seite kommen Menschen aus der Stadt und wollen genau das beginnen. Ist das auch naiv? Also wir sollen sagen, die einen laufen weg, die anderen laufen hin.
Naja,
das ist ja eine eigenartige Entwicklung.
Ich glaube, das ist, ich meine, wenn man, ich denke, die Menschen aus der Stadt, oder sagen wir, es sind nicht nur die Menschen aus der Stadt, die Menschen, die Landwirtschaft machen wollen, die kommen ja auch mit neuen Ideen irgendwie. Die alte Generation hat halt ihre alten Muster, die macht diesen Milchviehbetrieb, so wie schon seit vielen Generationen
immer schon gemacht
worden ist. Natürlich, und dann haben die vielleicht sogar Kinder, die wollen den Hof nicht übernehmen, vielleicht auch genau deswegen. Und dann gibt es eben Menschen, die sehen diesen Betrieb und sehen da was anderes drin. Die sehen da mal, ich könnte Hofkäserei machen, natürlich auch für Arbeit, aber also irgendwie auch, wo man vielleicht die Wertschöpfung am Betrieb erhöhen kann. Es gibt auch mittlerweile viele soziale Innovationen auf die Betriebe, also Green Care, Schule am Bauernhof, was weiß ich, da gibt es ja
man
mittlerweile.
Man kann durchaus auch Urlaub nehmen und das
ja,
irgendwie
und
organisieren.
Ja, und ich denke auch, was sicher zukunftsweisend ist, sind Kooperationen in der Landwirtschaft, jetzt nicht unbedingt, dass viele Menschen auf einem Hof leben, sondern dass man einfach sich gegenseitig unterstützt, dass man schaut, okay, wenn ich 2 Wochen wegfahre, wie mache ich das, wen habe ich da, und dass man sich da Netzwerke aufbaut. Ich glaube, das ist sicher etwas, das die Landwirtschaft braucht, unbedingt braucht.
Wie groß ist die Scham von Bäuerinnen und Bauern, zu euch zu kommen und zu sagen, ich finde niemanden für meinen Betrieb, die Kinder wollen nicht, sucht ihr mir jemanden, der meinen Betrieb übernehmen möchte? Wie groß ist die Überwindung?
Groß. Also bei vielen groß, bei manchen natürlich nicht so. Es kommt ein bisschen drauf an, wo man, wie man geschnitzt ist. Aber grundsätzlich ist es sehr schwer für, vor allem, die kommen dann oft schon zu spät, kommen zu spät, dann sind sie schon sehr alt. Und dann ist es natürlich umso schwerer, eine Nachfolge zu finden. Wir sagen, kommt zu uns oder denkt zumindest mal über die Nachfolge nach, wenn ihr so 50 Jahre alt seid. Und dann schaut man, wie man das angeht mit der Hofnachfolge. Aber wenn man dann zu uns kommt und man ist schon 70, dann wird es schwierig, eine Nachfolge zu finden, vor allem, weil dann auch schon Investitionen vielleicht nicht getätigt worden sind am Betrieb. Und das ist für die nachfolgende Generation dann umso schwieriger, das aufzuholen.
Jetzt sieht man ja immer wieder, erlebt man, dass in den Medien Berichte kommen über Betriebe, wo irgendwas ganz im Argen ist, wo die tierhaltende Betriebe, wo man furchtbare Bilder sieht aus dem Stall, die Tiere stehen im Schmutz, man sieht, dass die seit langem nicht gepflegt werden, nicht geputzt werden, dass die im eigenen Mist stehen, aber nicht so sozusagen wie geplant, sondern über lange Zeit. Verfall an allen Ecken und Enden. Und dann ist die Empörung zu Recht groß, wenn man glaubt, dass das Bild der Landwirtschaft ist. Und in all diesen Fällen liest man eigentlich immer, dass es menschliche Schicksale sind, die da irgendwie der Auslöser sind. Also dass jemand lang schon überfordert ist mit der Tierhaltung, Krankheiten hat, eine Krankheit hat, eigentlich sich gar nicht um den Betrieb, um sich nicht kümmern kann. Und die Tiere sind dann natürlich die Leidtragenden, die können sie nicht wehren, die können auch niemanden zum Arzt schicken. Und die ganze Gemeinde und alle rundherum schauen zu und es braucht dann jemanden von außen, der das aufdeckt. Ist das so ein einladendes Bild? Man sagt, man möchte in so eine Branche wechseln, solche Betriebe oder so eine Überforderung. Warum kommen die Leute nicht früher und sagen, ich kann nicht mehr, findet mal hier jemanden, der meinen Betrieb übernimmt?
Also ich glaube, solche Betriebe sind eben Menschen, die niemanden haben, die vielleicht alleine sind, die eben krank sind, wie du schon gesagt hast. Und so sind ja nicht alle Landwirte und Landwirtinnen, sondern die sind
aber
ja
sie
ganz
prägen das Bild.
Sie prägen das Bild. Natürlich prägen sie das Bild. Will man in so eine Branche?
Vielleicht um es besser zu machen?
Um es besser zu machen.
Offensichtlich will man es, weil sonst gäbe es euren Verein nicht.
Genau, also wir haben eine größere Nachfrage wie das Angebot. Auf jeden Fall, wir haben 300 Menschen, die auf der Suche nach einem Betrieb sind und nur, oder 100 ja. Übergebende, nicht nur.
Sind und das entwickelt sich aber, werden diese Zahlen auf beiden Seiten mehr? Merkt ihr da eine Entwicklung, dass man sagt, okay, sobald einmal das Prinzip am Laufen ist, die Plattform, spricht sie das auf beiden Seiten herum und dann, es ist ja klassisch etwas, was man durch Erzählung aus dem Umfeld wahrscheinlich dann annimmt, so ein Angebot, oder?
Genau, also ich meine, die Plattform gibt es ja erst seit 2017, das heißt, das ist ja noch gar nicht so lang, das sind jetzt 8 Jahre und die Zahlen sind derzeit recht konstant, das heißt, wenn sich wer gefunden hat oder nicht mehr sucht, dann scheiden die weg und neue kommen dazu. Das heißt, es ist konstant, das Potenzial wäre, denke ich, definitiv größer. Aber es ist sehr schwierig für so einen kleinen Verein, die Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, um alle Menschen zu erreichen. Und wen wollen wir erreichen? Ja, auf Instagram ist es einfach, die junge Generation zu erreichen. Mhm. Deswegen ist vielleicht auch die Nachfrage größer, weil die Menschen gehen ins Internet und die tippen, wie kann ich einen
Ruf
übernehmen?
Eher die Zielgruppe der Suchenden, Betriebssuchenden, als die den Betrieb wahrscheinlich übergeben wollen.
Genau, und wie finde ich aber als sagen wir, ich bin jetzt schon 70, wir haben nämlich auch Menschen, die haben keine E-Mail-Adresse. Mhm. Also wie kommen die zu uns? Wie erfahren die überhaupt
wie
über uns?
Die überhaupt?
Da versuchen wir halt irgendwie in regionale Medien zu sein, in Zeitungen und
auch. Und ich meine, es gäbe ja eine umfassende Standesvertretung der Landwirtschaft. Die haben ja sehr große Strukturen und viele Berührungspunkte mit Betrieben. Empfehlen die euch? Reden die über euch?
Wenn sie uns kennen, ja. Mhm.
Weil, denkt man, das ist ja wahrscheinlich in Richtung der Betriebsführer, die übergeben wollen oder noch gar nicht wissen, dass sie vielleicht übergeben wollen und jemanden suchen. Die erreicht man wahrscheinlich eher über einen Hofbesuch oder über eine Bezirksbauernkammerveranstaltung, Informationsgespräch vor Ort oder in der Nähe. Wahrscheinlich noch nicht so über Social Media oder andere digitale
Genau. Und eben in den Regionen direkt unterwegs zu sein, ist natürlich sehr aufwendig. Wenn man jetzt in einem Ort bewerben will für eine Veranstaltung und dorthin fährt, das schluckt ja gleich einen ganzen Tag. Das heißt, wir müssen auch irgendwie auf unsere Ressourcen schauen. Und so gesehen, da gibt es sicher noch Potenzial nach oben.
Gut, ihr seid noch sehr jung, du sagst das selbst, es wird wahrscheinlich irgendwann einmal, also es wird sich automatisch sozusagen auf beiden Seiten verstärken. Wer kommt zu euch, wir haben vorher schon ein bisschen gesprochen, wer kommt zu euch, welche Art von Betrieb, sind das tierhaltende Betriebe und muss ich dann diesen Betrieb so weiterführen, wenn ich den übernehme?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben ganz unterschiedliche Betriebszweige, eben von Milchvieh bis Ackerbau bis eine Dirndlplantage, also okay, wirklich sehr innovative Betriebszweige dabei. Und man muss sich den Betrieb so weiterführen? Jein. Also das kommt auf die übergebende Generation an. Wie viel Freiraum geben die? Aber natürlich kann man sagen, wenn die ältere Generation, die übergebende Generation sehr starr ist und sagt, nein, das muss ein Milchviehbetrieb bleiben mit genauso viel Stück und so weiter, dann werden die es natürlich ungemein schwerer haben, eine Nachfolge zu finden.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie in der eigenen Familie dann keinen Nachfolger finden, geschweige denn außerhalb der Familie, wenn man dann so mitspricht. Wie ist denn das, wenn ich sage, ich übergebe, also ich will meinen Betrieb außer der Familie übergeben, kommt zu euch, man findet einen Interessenten, wir sind uns einig. Verkaufe ich dann den Betrieb oder kann ihn auch verpachten? Weil davon hängt wahrscheinlich ja ab, wie sehr die dann noch mitreden, oder?
Also das ist auch ganz unterschiedlich und das ist auch einer der Hauptgründe, warum es unseren Verein gibt, weil es kann ja niemand oder sehr wenige Menschen am Betrieb kaufen. Ein Betrieb kostet ja gleich einmal 1 Million Euro, wenn der im guten Zustand ist. Wer hat dieses Geld und vor allem, wer kann es durch die Landwirtschaft wieder hereinwirtschaften? Mhm. Das heißt, es ist eigentlich unmöglich. Bei uns werden auch Betriebe verkauft, aber sehr wenig. Wir schauen eher, dass, also bei uns werden die meisten Betriebe gehen unterm Marktwert quasi in die nächste Generation. Das bedeutet, sehr beliebt sind Zeitrente und Leibrente. Zeitrente okay. ist, man bezahlt für einen bestimmten Zeitraum, 30 Jahre, eine monatliche Pacht in dem oder Zahlung. Und bei Leibrente das Gleiche bis zum Ableben der übergebenden Generation und dann gehört der Betrieb mir sozusagen.
Okay, so ein Mitkaufmodell quasi irgendwie.
Genau, und es gibt aber auch Betriebe zum Pachten, also so 15 Jahre Pacht, 20 Jahre Pacht, das ist auch, gibt es auch, das wollen. Es ist halt dieses Eigentum, jeder hätte gern was Eigenes, man will eben das gehört, aber wir versuchen auch immer wieder zu sagen, es ist, dass sie die Leute pachten sollen, weil wer weiß, ob er in 15 Jahren noch Landwirt sein will. Also es ist ja nicht so, heutzutage hat man so ein schnelllebiges Leben.
Nicht mehr für die Ewigkeit.
Warum muss ich für die Ewigkeit diesen Betrieb besitzen? Mhm. Und deswegen für uns ist Pacht eine sehr gute
Option. Das heißt, es ändert sich durch dieses Modell eigentlich auch ein bisschen die Art, wie Landwirtschaft denkt und tickt, weil das ist traditionell eher sozusagen in Generationen gedacht und man baut auch an oder man baut einen Betrieb auf dafür, dass die Kinder und die Enkel und die Übernächsten irgendwie noch davon leben können oder ernten sozusagen der Früchte. Ein sehr archaisches Bild irgendwie. Ist es damit auch ein bisschen ein Innovations- und Strukturwandeltreiber, dieses Format, das ihr anbietet? Also wenn Menschen von ganz außerhalb auf einen Betrieb kommen, dass es auch die Möglichkeit bietet, Dinge neu zu machen, die man innerhalb der eigenen Familie schwer ändern kann?
Ja.
Ist es leichter, wenn man den Rucksack der Generationen nicht mithört?
Ja, also leichter. Es ist die innerfamiliäre und die außerfamiliäre Übergabe schwierig oder genau. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich über dieses Zwischenmenschliche, also nicht, das ist nicht nur innerfamiliär wichtig, sondern außerfamiliär genauso wichtig. Es müssen sich irgendwie die Richtigen eben wie Tinder finden und das passiert eben nicht so oft. Aber wenn es passiert, dann, also genau, das sind die fast wie verliebte Pärchen.
Ja, es muss auf einer persönlichen Ebene zusammenpassen.
Ja,
oder?
Genau.
Weil, führt mich noch zu einer Frage. Bleiben die, die das übergeben oder verpachten über euch, bleiben die am Hof?
Genau, um das geht's ja. Also in der klassischen außerfamiliären Hofübergabe bei uns bleiben die am Hof. Das heißt, was die neue und die alte Generation leben und arbeiten gemeinsam. Wir sagen unbedingt 2 getrennte Eingänge, 2 getrennte Wohneinheiten.
Ja, Hölle.
Keine gemeinsame Küche, sondern auf jeden Fall, also getrennt. Gibt's aber auch selten. Genau, und man muss sich das genau ausmachen. Gehört der Bauerngarten noch der Altbäuerin? Gehört die Werkstatt noch dem Altbauer? Welche Arbeiten will die ältere Generation weitermachen? Und welche übernehmen die Jungen? Und ab wann? Also da gibt es eben ganz, ganz viele Sachen, die man sich ausmachen muss.
Und dann kümmert es euch hier darum, dass darauf geachtet wird, dass man das vorher ausmacht und nicht dann drauf kommt? Oder wie könnt ihr da Einfluss nehmen?
Natürlich gibt es Eigenmotivation, aber oder sollte es geben. Und wir, ja, wir weisen, also wir haben Veranstaltungen eben, wo wir Mediatorinnen einladen, Berufscoachinnen, verschiedene eben Menschen, die sich mit den zwischenmenschlichen Aspekten der Hofnachfolge beschäftigen. Außerdem haben wir es einen sehr langen Selbstcheck, das heißt, wo einfach schon mal von vornherein zur Reflexion angeregt wird, bevor man das Ganze angeht. Und dann gibt es auch den Steckbrief, der eben dieses Profil ist, das dann auf der Website ist. Und da sollte man auch ein bisschen was dazu verfassen, wie man sich dann das Zusammenleben dann später vorstellt. Und natürlich stehen wir immer mit Rat und Tat telefonisch und per E-Mail zur Seite. Und wenn man ein Mediatorinnen-Netzwerk, die Margit Fischer, unsere Geschäftsführung, die ist auch Mediatorin. Genau. Aber das ist sicher das Zwischenmenschliche ist.
Und jetzt, ich meine, seit 2017 gibt es euch, sagst du, das heißt, es gibt ja wahrscheinlich schon ein paar Erfolgsmodelle. Also würde mich interessieren, gibt es eine Partnerschaft, wo es gescheitert ist und woran scheitert es? Und gibt es ein Erfolgsmodell, das du im Kopf hast, ohne jetzt den Betrieb zu nennen, aber anonymisiert quasi, warum es dort gut funktioniert?
Das kann man pauschal nicht sagen. Also wir haben zum Beispiel einen Betrieb und da ist die jüngere Generation dorthin gekommen und sie waren eher traditionell und eher so, na, sie wollen ja gern irgendwie auch konservativere. Und dann ist, ich glaube, sie hat Dreadlocks oder türkise Haare. So ganz an sich.
Um
und
Gottes
dann war
Willen.
So, um Gottes Willen, das geht überhaupt nicht. Aber die haben sich trotzdem gefunden und die sind überglücklich und die haben jetzt im Juli den Übergabsvertrag unterschrieben und die leben jetzt eh schon seit ein paar Jahren dort. Genau, also das...
It's a match. Skepsis gab offensichtlich.
Genau, also ganz, ganz unterschiedlich. Und warum scheitert sie? Diverse Gründe. Hauptgrund ist, die Erwartungen stimmen nicht überein. Das heißt, die älteren Genossin hat sich anders vorgestellt oder die jüngere hat sich das ganz anders vorgestellt. Und die Kommunikation, also auf jeden Fall.
Und wenn du so jetzt an aktuelle Suchende denkst, wo möchten, also gibt es Regionen in Österreich, wo das besonders intensiv ist? Oder gibt es irgendwelche anderen Auffälligkeiten? Wer möchte gerade Bäuerin werden oder Bauer werden und wo?
Ja, also das ist regional sehr unterschiedlich. Im Westen zum Beispiel übersteigt eh fast überall die Nachfrage das Angebot, aber im Westen noch viel, viel, viel mehr, weil in Tirol einfach und in Vorarlberg der Boden so teuer ist. Das heißt, der Ertrags- und der Marktwert stimmen überhaupt nicht überein. Und dort gibt es sehr wenig Betriebe, fast gar keine Betriebe, die man übernehmen kann. Und Menschen, die aber aus Tirol kommen, die wollen halt unbedingt einen Betrieb in Tirol. Und das ist dann sehr, sehr schwierig und sehr frustrierend. Und andersherum, im Osten gibt es mehr Betriebe. Da gibt es auch mehr Schwierigkeiten mit der Hofnachfolge als im Westen. Vielleicht auch aus diesem Grund. Da gibt's aber, das kommt halt auf die Suchenden an. Manche sind total offen und so, ja, ich gehe in jedes Bundesland. Mhm. Hauptsache, ich habe einen Bauernhof und der Betrieb passt und es passt zwischenmenschlich. Und dann gibt's welche, na, am besten genau da in dem Ort, in der Region.
Okay, also das ist wahrscheinlich gut. Das ist jetzt gar nichts Landwirtschaftsspezifisches. Irgendwie, dass oft sehr enge Vorstellungen dann wahrscheinlich das verhindern. Und gleichzeitig, das ja ein sehr innovatives Modell ist, denke ich mal, man findet eben Menschen, die, wie wir es vorher gesagt haben, nicht die Historie der Erinnerung und des Vorwissens der Elterngenerationen mittragen und immer irgendwas erfüllen müssen, was jemand andere erwartet, sondern ich gehe da ganz frisch rein. Ich muss zwar viele Dinge lernen, die ich nicht kann, fachlicher Natur, dafür habe ich aber vielleicht einen Blickwinkel und so sind heute oft interessante Geschäftsmodelle auch außerhalb entstanden. Ich sage, man krempelt ein Business um, wenn man eben kein Experte im Business ist. Das muss nicht immer funktionieren, aber es kann mit Unterstützung. Ich sage, ich verstehe, dass ich zum Beispiel Ausbildung brauche, wie man Tiere hält, irgendwie, keine Ahnung. Aber ich kann trotzdem Dinge anders machen als alle davor, weil man kann, es reden mir nicht der Onkel, der Vater, der Opa und ich weiß nicht, wer noch alle mit, oder? Ist das ein Vorteil, dass man unbelastet reingeht?
Ja, natürlich. Es ist ein Vorteil, einerseits, was du jetzt schon gerade gesagt hast, aber auch, dass man vielleicht aus einer anderen Ausbildung oder aus einer anderen Berufserfahrung vielleicht Aspekte mitbringt.
Auch betriebswirtschaftliche zum
genau,
Beispiel.
Genau, genau. Und generell dieses unternehmerische Denken ist ja in der Landwirtschaft oft nicht so stark vorhanden bei den Bauern und Bäuerinnen. Aber das bringen diese jungen, innovativen Landwirtinnen auf jeden Fall stärker mit. Und man weiß auch, dass die erfolgreicher sind. Man weiß auch, dass die, wenn man, das ist nämlich nicht nur die Sache, okay, man hat keinen Rucksack und man kommt mit Ideen, sondern auch innerhalb der Familie, wenn zu spät übergeben wird und die junge Generation sich vielleicht schon einen Job außerhalb hat, eine Ausbildung gemacht oder so, und dann kommen sie vielleicht zurück am Betrieb oder eben nicht, aber wenn sie zurückkommen, dass sie halt dann oft das eher so weitermachen, wie es vorher geführt worden ist, als wie wenn man einer sagt mit, weiß ich nicht, Anfang 20 so und jetzt übergebe ich den Betrieb, dann sind diese Betriebe erfolgreicher.
Du hast vorhin gesagt, ihr habt so einen relativ langen Selbstcheck für beide Seiten quasi, wo man sich selber einen strengen Fragebogen wahrscheinlich stellt und um dann eine Klarheit zu haben, beschäftige ich mich weiter damit oder nicht. Was sollte ich mir, wenn ich jetzt sage, ich bin eine Suchende, ich komme nicht aus einem landwirtschaftlichen Betrieb, wohne in der Stadt, habe vielleicht noch starken Bezug zu den Themen, aber auch keine Ausbildung in dem Bereich. Ich bilde mir jetzt ein, ich möchte einen Bauernhof übernehmen, bin geografisch flexibel, es kann in mehreren Bundesländern sein. Sagen wir mal eher Osthälfte Österreichs, aber da relativ breit. Was sollte ich mir vorher klar sein und was muss ich wissen und was muss ich verstehen und was muss ich quasi mit Ja beantworten, damit es einen Sinn macht, dass ich diesen Weg weitergehe?
Gestern habe ich erst so ein Orientierungsgespräch gehabt mit einer Hofsuchenden und die war genau an diesem Standpunkt. Die wollte immer Bäuerin werden, hat sie gedacht, das geht sowieso nicht und hat dann unseren Verein gefunden und war dann, ja, okay, sie redet einmal mit uns. Und ja, man muss sich halt einmal klar werden, was ist Landwirtschaft, also ein Praktikum absolvieren, irgendwo als Mitarbeiterin sich anstellen lassen, vielleicht am Anfang mal Urlaub am Bauernhof machen, ganz basic Sachen.
Harmlos einsteigen.
Genau, harmlos einsteigen. Dann muss man sich mal überlegen, okay, bin ich bereit, jetzt eine Ausbildung zu machen? Bin ich bereit, meine Wochenenden oder Abende zu opfern? Wenn man, ich sag mal ja, okay, bin ich bereit, vielleicht an meinen Urlaub noch einzugrenzen auf jeden Fall, weil so viel wird es wahrscheinlich dann nimmer. Vielleicht im Ackerbaubetrieb natürlich schon. und dann, also wenn man das einmal dann alles mit Ja beantwortet hat, und was sagt meine Familie dazu? Habe ich einen Partner? Habe ich Kinder? Sind die bereit, da mitzuziehen? Und wenn die sagen, ja, mach das, cool, dann kann ich vielleicht einmal einen Steckbrief mir anlegen, einmal schauen oder zumindest mal Mitglied werden und dann einmal schauen, was wird überhaupt gesucht, was, wo, wie muss ich, wie passe ich da ein? Und dann, wenn man dann die Ausbildung gemacht hat und Praxiserfahrung gesammelt hat und so weiter, dann noch immer sagt, ja, jetzt bin ich bereit und vor allem habe ich die Erfahrung vielleicht. Also vielleicht am Anfang, es ist ja bei der Hofübergabe, ist es nicht von einem Tag auf den anderen, jetzt komme ich da hin und dann übernehme ich den Hof am nächsten Tag, sondern das sind Jahre. Das heißt, ich suche einmal ein Jahr, vielleicht zwei Jahre. Dann finde ich vielleicht, da habe ich mir ein paar Betriebe angeschaut, dann mache ich vielleicht eine Probezeit, dann pachte ich vielleicht einen Teil vom Betrieb und dann übernehme ich.
Okay, das ist aber schon ein Brauch. Das heißt, ich brauche einen sehr langen Atem.
Ja.
Und durchlaufe eigentlich eine wahnsinnige Prüfungsphase in Wirklichkeit, die, was du gerade beschrieben hast, inklusive wahrscheinlich nicht zu unterschätzen, das Erlebnis der Umgebung, dass die mich nicht mit offenen Händen begrüßen oder offenen Armen und sagen, ah, dann kommt jetzt wer, der von irgendwo kommt und der oder die erklärt uns jetzt, wie Landwirtschaft geht. Also gar nicht die Betriebsführer selbst, sondern Nachbarschaft, andere Betriebe, Skepsis in einer dörflichen Gemeinde kriegt man ja sehr viel mehr mit irgendwie, das auch auszuhalten. Habt ihr Fälle, wo es daran scheitert, wenn man sagt, das schlägt einem so viel Skepsis und Feindschaft entgegen oder der Unglaube, dass das wer aus der Stadt kann?
Nein, also jetzt, dass die dörfliche Umgebung irgendwie sagt, ah, wer ist denn da, glaube ich, ist nicht so das Problem, weil man ja dann, also die Übergebenden stehen ja dann irgendwie zu dem und an deiner Seite.
Ja.
Das heißt, also da glaube ich nicht so. Eher glaube ich nur vielleicht die eigene städtische Familie oder ja, dass die sagen, was machst du denn da? Glaubst du, von dem kannst du leben? Wer will solche Arbeitsbedingungen so in die Richtung? Genau.
Ich habe in Erinnerung den Stefan Lindner, den ich sehr verehre, der ist Obmann der Berglandmilch, damit einer der, ich glaube, die größte Molkerei in Österreich, selbst Milchbauer mit seinem Bruder in Tirol. Der hat bei einer Podiumsdiskussion einmal gesagt, zu einem ähnlichen Thema, ich zitiere jetzt frei, mir wäre lieber, dass nicht der älteste Sohn den Betrieb übernimmt, sondern der, der die Tiere am liebsten mag. Sehr frei sozusagen zitiert. Aber ich finde, er hat es am Punkt gebracht und das gilt ja letzten Endes wahrscheinlich für die Motivation in der Familie wie außerhalb der Familie, dass man weggeht von so Ritualen und Mustern und sagt, es muss, so wie du sagst, die Eltern waren Ärzte, also müssen die Kinder auch Ärzte werden oder die Eltern waren Unternehmer, jetzt müssen die Kinder den Betrieb übernehmen. Das grenzt an ein Wunder, dass da die gleiche Leidenschaft dafür besteht irgendwie. Sollte man nicht dorthin, dass man sagt, man sucht, sagen wir wieder beim Tinder zurück, man sucht nach einem Match an Interessen, an Persönlichkeit, an Leidenschaft und. Und ob die Person außerhalb meiner Familie ist oder aus der Familie kommt, ob es der Älteste, der Jüngste, der weiß ich nicht wer ist, alles wurscht, sondern die gleichen Interessen, du hast das vorher aufgezählt, quasi den Katalog. Wenn ich da ein möglichst großes Match habe und möglichst viele Ja-Boxen quasi angekreuzt habe, das ist eigentlich die optimale Entscheidung dafür, Landwirtschaft zu beginnen, oder? Oder zu übernehmen.
Ja, genau so würde ich sagen. Also habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen.
Sieht man einen Trend, vielleicht um das abzurunden, sieht man einen Trend, welche Betriebe dann daraus entstehen? Also passieren dort, also nicht, wenn das lauter Alpaka-Farmen, das ist ja gerade irgendwie so, jeder geht mit Alpakas wandern, oder im Anbau, Gemüse, irgendwelche Dinge, die bisher noch nicht in Österreich gewachsen. Also das ist ja auch ein schöner Bruch, um zu sagen, man macht was ganz Neues. Erkennt ihr da bei den Betrieben, die ihr betreut, irgendwas Spezielles?
Unterschiedlich. Also wir sehen, dass unsere Suchenden gern mit Tieren arbeiten, also gern und man sagt ja, Milchvieh ist quasi das, wo man am meisten arbeiten muss, wo man in der Früh im Stall stehen muss, wo man auf Nacht im Stall
stehen muss. Am reguliertesten von den Zeiten in
Wirklichkeit. Wenn man nicht auf Urlaub fahren kann, aber das ist eigentlich der Betriebszweig, den sehr viele machen wollen.
Ah, interessant.
Genau, andersherum Weinbau zum Beispiel, ganz unbeliebt.
Ist wirklich?
Vielleicht überhaupt, ja, Weinbau ist ja gerade überhaupt nicht so mit dem sinkenden Alkoholkonsum, aber.
Aber interessant, ich dachte, das ist eher so ein Zweig der Landwirtschaft, wo man sagt, denen ist es ja gelungen, dass sie unglaubliches Interesse über die letzten Jahrzehnte an ihrem Tun entwickelt haben und sind auch sehr medial vertreten, die kommunizieren sehr stark, die Leute gehen zum Lesen mit, jeder will mal in den Weingarten, jeder ist schon mal in einem Keller gestanden, man verkostet, man beschäftigt sich mit dem, was es braucht, damit ich Wein genießen kann. Das ist ja fast nur der Weinwirtschaft gelungen eigentlich. Bisher. Ja. Ich dachte, dass da irgendwie großes Interesse besteht, dass die Leute sagen, sie wollen jetzt Weinbauern werden.
Vielleicht ist genauer das der Zukunft des Weinbaus, dass man sich mehr darauf auf das fokussiert. Wenn Menschen immer weniger Alkohol trinken, Traubensaft.
Ja, eben. Man kann ja auch mehrere Produkte, also aus dem eigenen guten Rohprodukt, irgendwie mehrere Zielgruppen bedienen in Wirklichkeit. Aber zurück zum Interesse. Also du sagst, Milchviehbetrieb, es überrascht mich sehr. Ich hätte gedacht, dass das ja eher sehr stark abnimmt, vor allem wegen dem Arbeitsaufwand, aber auch, weil die Landwirtschaft selbst ja oft totsagt, die Kuhmilch und sagt, das trinken jetzt alle Hafer und Sojamilch, Hafermilch darf man nicht sagen, Hafertrink und Sojatrink, aus Angst vor Verwechslung. Also offensichtlich ist es doch noch nicht so tot, wie man glaubt, oder?
Ich weiß es nicht. Ja,
die Suchenden daran? Wisst ihr das oder hast du Erfahrungen aus Gesprächen? Was interessiert jemanden, in einen Milchviehbetrieb einzusteigen? Das ist eine sehr anstrengende Art der Arbeit.
Ich glaube, es ist der Kontakt zu Tieren tatsächlich. Mhm. Also natürlich, wir haben auch Menschen, die gerne eine Alpaka-Farm machen würden oder Pferde. Aber das ist jetzt nicht so ein großer Anteil. Also die meisten Suchenden, die wollen schon eine richtige Landwirtschaft betreiben.
Und irgendein Lebensmittel produzieren.
Ein Urprodukt produzieren, das ist schon der Großteil. Wir haben natürlich auch immer Menschen, die suchen nach kleinen Flächen für Marktgärtnerei. Mhm. Es ist auch ein Betriebszweig, der zunimmt und Direktvermarktung nimmt sowieso zu. Das heißt, ich glaube, viele Menschen suchen dann auch vielleicht eben einen Milchviehbetrieb, wo sie dann vielleicht eine Käserei machen können oder so. Aber Tiere haben eine gewisse Anziehung, glaube ich auch.
Offensichtlich. Ja. Interessant, aber was Neues gelernt, hätte ich mich verschätzt in meiner Vermutung, was da die am stärksten nachgefragten Zweige quasi sind. Liebe Julia, ich danke dir für deine Zeit.
Danke dir.